guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. April 2026. Martin Horn gewinnt bereits im ersten Wahlgang. Monika Stein muss nicht als Trümmerfrau agieren. Antifa-Ost-Prozess in Dresden. Kronzeuge belastet ehemalige GefährtInnen. Neurechtes Vernetzungstreffen in der Jugendherberge Schloss Ortenberg geplant. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte macht einen Vorschlag für verpflichtende Sozialwohnungsquote im Bestand in Berlin. Die Badenova fordert von der neuen Landesregierung die Behinderung von Wärmepumpen und der Walter-Mossmann-Preis 2026 geht an Anastasia Kosodi.
On the far away strand is a beautiful home of the soul. Build my Jesus on high, where we never shall.
Gestern fand die OberbürgermeisterInnenwahl in Freiburg statt und gewonnen hat bereits im ersten Wahlgang Martin Horn.
Zur Freiburger OB-Wahl. Horn siegt bereits im ersten Wahlgang. Monika Stein muss jedoch nicht die Trümmerfrau geben. Nun, seit gestern hat sich etwas an den Bewertungen der ab 18.20 Uhr bis 18.50 Uhr eintrudelnden Stimmauszählungen in der Freiburger OB-Wahl nichts geändert. Zitat: Nach dem gegenwärtigen Auszählungsstand ist absehbar, dass Martin Horn wohl schon im ersten Wahlgang als OB in Freiburg bestätigt wird. Er wird die Suppe, die er beim Klimaschutz, Gas statt erneuerbarer Energien, die durch zögernden Netzausbau auch noch geblockt werden, den gebrochenen Zusagen zu preiswerten Wohnen in Freiburg, stattdessen Verringerung des niedrigpreisigen Segments der Wohnungen durch die FSB, die Teilverlagerung der mangelnden Einnahmen in die städtischen Gesellschaften und so weiter, also selbst auslöffeln müssen in den nächsten 8 Jahren. Monika Stein konnte sich erkennbar nicht vom Appeasement der sie stützenden Fraktionen und Gruppen gegenüber der Hornpolitik des schönen Schreins und Scheins frei schwimmen. Ergänzt werden muss nur Folgendes vielleicht. Gerade die Wahlbeteiligungsquoten von über 60% im Osten, in Ebnet, Kappel, Littenweiler und so weiter, aber auch der Viere, wie die Desillusionierung in den Stadtteilquartieren des Westens, insbesondere Weingarten und Landwasser, mit unter 40%, unterstreichen dies auch nachdrücklich. Ohne ehrlich tatsächliche soziale Mieten- und Klimapolitik wird das Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass der Erbengeneration weiterregieren. Und zwar mit letztlich fatalen Folgen. So meine Meinung.
I have heard of a land on the far away strand is a beautiful home of the soul. Jesus on high, where we never shall die, is a land where we'll never grow old.
Antifa-Ost-Prozess in Dresden prallen immer wieder Verteidigung und Gericht aufeinander. Seit 5 Monaten läuft das Großverfahren an vielen Tagen vor weitestgehend leeren Stühlen im Bereich der ProzessbesucherInnen. Radio Dreieckland war in Dresden letzte Woche an 2 Prozesstagen vor Ort. Im Mittelpunkt des ersten der beiden besuchten Prozesstage stand ein Kronzeuge, der schon an vorangegangenen Verhandlungstagen befragt wurde und auch in den kommenden Monaten weiter vernommen werden wird.
Es ist ein regnerischer Apriltag, als am 20. April Domhöfer weiter befragt wird. Es ist mittlerweile der 38. Prozesstag. Domhöfer ist Kronzeuge der Anklage. Er war schon im ersten Antifa-Ost-Verfahren in dieser Rolle aufgetreten. Ein Verfahren, das 2023 für mehrere Antifaschistinnen mit langjährigen Haftstrafen endete. Seit November 2025 stehen nun erneut 7 weitere Antifaschistinnen vor Gericht. Der Vorwurf, Mitgliedschaft oder Unterstützung einer sogenannten kriminellen Vereinigung, die Neonazis angegriffen haben soll. Domhöfer gilt als Schlüsselfigur. Nachdem Vorwürfe veröffentlicht wurden, wonach er sexualisierte, psychische und körperliche Gewalt in seinen Beziehungen angewendet habe, begann er mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren. Seitdem sagte er gegen ehemalige Freundinnen und Genossinnen aus. Am 20. April wiederholt er vieles, was er bereits ausgesagt hatte. Nahezu wortgleich. Der Neuigkeitswert bleibt insofern gering. Immer wieder nennt er Namen, auch ungefragt. Er beschreibt angebliche Sporttrainings zur Vorbereitung von Angriffen auf Nazis und markiert auf einer Luftaufnahme ein Gebäude, in welchem ein solches Training stattgefunden haben soll. Sein Auftreten wirkt wechselhaft. Mal fällt er dem Richter ins Wort, meist aber wirkt er angepasst, bemüht, alle Fragen zur Zufriedenheit des Gerichts zu beantworten. Sein Aussageverhalten dürfte auch davon geprägt sein, dass er seinen Schutzstatus behalten möchte. 5 maskierte und bewaffnete Polizeibeamte begleiten ihn, sitzen während seiner Aussage zwischen ihm und den Angeklagten. Zu seiner politischen Vergangenheit sagt er, vieles sei damals wirr gewesen, geprägt von Event- und Erlebniskultur. Sein damaliger Hass auf Autoritäten und der Glaube, Gewalt ausüben zu dürfen, das könne er heute nicht mehr nachvollziehen. Er erhält im Rahmen des Zeugenschutzprogramms finanzielle Leistungen, rund 1.500 Euro monatlich, als Ausgleich für entgangenen Lohn. Vor dem Gerichtsgebäude stehen an diesem Prozesstag 2 Neonazis mit einem Plakat »Antifa nach Guantanamo«. Später sitzen sie im Saal, zusammen mit dem bekannten Neonazi Robin Schmiemann. Dieser pflegte, als er selbst noch in Haft saß, eine Brieffreundschaft mit NSU-Mitglied Beate Zschäpe. Schmiemann war selbst Teil der militanten, international agierenden neonazistischen Organisation Combat 18. An diesem Aprilmorgen in Dresden war Schmiemann mit der Neonazi-Szene-Anwältin Nicole Schneiders angereist. Diese vertritt einen Neonazi, der Opfer eines Angriffs geworden sein soll. Im Zuschauerinnenbereich etwa 30 Menschen. Mehr als sonst. Die Angeklagten werden mit Applaus begrüßt. Einzelne Aussagen des Kronzeugen mit leisem Lachen oder wütenden Kommentaren begleitet. Im Gerichtssaal wird der Ton im Verlauf des Tages rauer. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Verteidigung und dem Vorsitzenden Richter Joachim Kubista. Die VerteidigerInnen kritisieren seine Fragetechnik als suggestiv. Er gebe Antworten vor. Einmal fährt er eine Anwältin über den Mund. Er habe ihr nicht das Recht gegeben, dazwischen zu quatschen. Jetzt rede er. In einer Pause berichten Prozessbeobachterinnen, dass der gebürtige Bayer Kubista insbesondere gegenüber Anwältinnen arrogant auftrete, nicht aber in gleicher Weise gegenüber den männlichen Kollegen. Dann wird an diesem Tag noch ein Antrag der Verteidigung zu einem Polizeizeugen vorgetragen. Ein Beamter, der nur als PKZ-50 in den Akten auftaucht. Ein Beamter des mobilen Einsatzkommandos des Landeskriminalamtes Sachsen. Die Verteidigung fordert, eine Vernehmung dieses Zeugen dürfe nur unter Offenlegung seiner wahren Identität und ohne Maskierung erfolgen. Gerade wegen früherer Skandale beim mobilen Einsatzkommando in Dresden müsse die Glaubhaftigkeit des Zeugen besonders gründlich geprüft werden können. Die Bundesanwaltschaft widerspricht dem. Der Prozesstag endet gegen 16 Uhr. Domhöfer verlässt den Saal. Eine Zuschauerin ruft ihm noch hinterher: »Ich wünsche dir ein möglichst schlechtes Leben.« Am nächsten Tag, mittlerweile ist es frühlingshaft sonnig und mild, sind zu Beginn der Verhandlung lediglich 6 Zuschauerinnen im Saal erschienen. Am Nachmittag werden es nur noch 4 sein, die bis zum Schluss dieses Verhandlungstages ausharren. Der Tag startet mit einem Befangenheitsantrag gegen eine Richterin und die Entscheidung darüber wird vertagt. Kurz darauf wird unter anderem die Ablehnung des Antrages vom Vortag verkündet, den Polizeizeugen PKZ-50 nur unmaskiert zu vernehmen. Der Vorsitzende sieht eine konkrete Gefahr für Leib und Leben für den Polizeibeamten. Er verweist zur Begründung unter anderem auf einen Text im Internet. Auf Indie Media sei vor einigen Wochen ein Text erschienen, in welchem es angeblich geheißen haben soll, auch Polizeibeamte hätten Namen und Adressen und keiner von ihnen dürfe sich sicher fühlen. Es folgen zahlreiche Unterbrechungen, ein Tag mit ganz vielen Prozesspausen. Dann ein weiterer Antrag. Die Verteidigung fordert die Freilassung des Angeklagten Nanuk. Die Aussagen des Kronzeugen Domhöfers hätten bislang nichts Belastbares ergeben, der Haftbefehl stütze sich aber ausschließlich auf frühere Aussagen dieses Kronzeugen. Auch dieser Antrag bleibt erst einmal ohne Erfolg und wird vertagt. Im weiteren Verlauf des Tages werden mehrere Polizeizeuginnen vernommen. Ihre Aussagen bringen wenig Neues. Es geht um einen Einsatz im Juni 2020, bei dem ein bekannter Neonazi in Leipzig nach einer Prüfung nach Hause eskortiert wurde. Die Polizeibeamtinnen berichten von Routine, Präsenz zeigen, begleiten, keine besonderen Vorkommnisse. Dann tritt der zentrale Polizeizeuge des Tages auf, PKZ-50, verkleidet mit Perücke, Bart, Brille, offenbar auch künstlicher Nase. Er tritt immer nur unter dem Pseudonym PKZ-50 auf, so schon im ersten Antifa-Ost-Verfahren. Und ganz schnell kommt es auch in diesem Verfahren und an diesem Tag zu Konflikten zwischen Verteidigung und Gericht. Als ein Foto vorgelegt wird, eskaliert die Situation. Der Vorsitzende reagiert gereizt, spricht von dauerndem Dazwischengequatsche seitens der Verteidigung. Eine Beanstandung der Verteidigung wird zurückgewiesen. In den folgenden Stunden werden zahlreiche Observationsfotos betrachtet. Aufnahmen aus Parks, von Straßen, vor Paketstationen. Auffällig ist ihre Detailgenauigkeit. Die Observationsteams müssen sehr nah an den Personen gewesen sein. Doch nie ist irgendjemandem etwas aufgefallen. Und viele Fragen der Verteidigung bleiben unbeantwortet. Immer wieder sagt der Zeuge, ich habe keine Aussagegenehmigung. Wer hat die Fotos gemacht? Keine Aussagegenehmigung. Wer war beteiligt an der Observation? Keine Aussagegenehmigung. Ob er selbst fotografiert habe? Keine Aussagegenehmigung. Ein Satz, der sich durch den gesamten Nachmittag ziehen wird. Die Verteidigung versucht, die Aussagen überprüfen zu lassen, stellt Anträge, fordert Protokollierung, bereitet Widersprüche vor. Der Vorsitzende reagiert zunehmend ungehalten, unterbricht, weist zurück, beendet Diskussionen. Als eine Anwältin um etwas Zeit bittet, um einen Widerspruch schriftlich zu formulieren, erklärt er etwas trotzig eine 50-minütige Pause und verlässt mit hochrotem Kopf den Saal. Erst danach kann die Verteidigung ihren Widerspruch begründen. Sie verweist auf das Recht auf ein faires Verfahren, ein anonymisierter Zeuge entspreche nicht den menschenrechtlichen Standards. Auch die Rechtmäßigkeit der Observation wird in Zweifel gezogen. Kurz nach 17 Uhr endet der Verhandlungstag, fast 8 Stunden nach dessen Beginn. Die inhaftierten Angeklagten, sie werden wieder abgeführt. Gefesselt, begleitet von einer Spezialeinheit des Strafvollzuges. Mit Blaulicht geht es auf den Weg in die jeweiligen Haftanstalten. Zurück bleiben 2 Tage, die ein politisches Verfahren zeigen, in dem sich vieles wiederholt. Polizeiliche Aussagen, Kronzeugenaussagen und Konflikte mit einem maximal unsouveränen Vorsitzenden Richter. Mit einem Richter, der offenbar so seine Probleme zu haben scheint mit stark auftretenden Verteidigerinnen. Fortsetzung folgt. In that beautiful home, where we live more roam, we shall be in that sweet by and by. Happy praise to the King. Through eternity sing, in a land where we never shall die. Never grow old, where we never grow old. In a land where we'll never grow old. Never grow old, where we never grow old. In the land where we'll never grow old.
Jüngst informierte die Initiative Aufstehen gegen Rassismus Offenburg die interessierte Öffentlichkeit über eine zweifelhafte Veranstaltung, die sich in wenigen Tagen zutragen soll. Mit Ave Europa soll demnach eine neurechte Denkfabrik in die Ortenau kommen, um Strategien zur Umgestaltung der Europäischen Union zu beraten. In der Presseerklärung heißt es: Vom 1. bis zum 3. Mai treffen sich 140 Rechte aus ganz Europa zu ihrer Vollversammlung auf Schloss Ortenberg. Was es mit AWE Europa genau auf sich hat und wieso Aufstehen gegen Rassismus Offenburg diese Gruppierung für problematisch hält, erklärt Jenny Haas im Gespräch mit Radio Dreieckland. Jenny Haas ist Sprecherin von Aufstehen gegen Rassismus Offenburg.
Ja, zunächst einmal, wer oder was ist AWE Europa eigentlich und was findet ihr so problematisch an dieser Organisation?
Ja, AWE Europa ist so ein neu gegründeter Verein. Die haben sich Anfang 2026 gegründet oder Ende 25 mit Sitz in Stuttgart. Wir sehen da tatsächlich einen neurechten Think Tank, einen antieuropäischen Think Tank in der Entstehung, in der Geburt quasi, können wir zuschauen. Problematisch sind sehr viele Sachen an diesem Verein. Zum einen, wer da im Vorstand ist, zum anderen, wer da bei dieser ersten europäischen Vollversammlung in Ortenberg in der Jugendherberge, ja, möchte ich auch nochmal betonen, in der Jugendherberge stattfindet, der das dort organisiert, der dort redet. Wir haben Protagonisten aus der neurechten Szene, wir haben Leute von der AfD dabei, Leute von der FPÖ. David Engels wird das Ganze eröffnen, wird da auch einen Workshop machen, wenn ich das recht sehe. David Engels hat für Cato, Cicero und die Sezession geschrieben, da wissen wir, was wir erwarten können. Insofern halte ich das alles so ein bisschen für gefährlich, weil rechtsextreme Kräfte diese Vereinigung oder diesen Verein eben auch infiltrieren, immer mehr radikalisieren. Antidemokratische und ethnokulturalistische Ansichten da teilen, die auch Martin Sellner vertreten könnte. Ja. Mhm. Also es ist da auch immer wieder mal von Festung Europa die Rede. Das wissen wir, wo das herkommt und wo das hingeht. Ja. Ich halte das alles für sehr problematisch oder wir halten das für sehr problematisch.
Du hast es schon angerissen und ihr schreibt auch in der Erklärung über Verbindungen zur identitären Bewegung und der AfD. Aber kannst du es nochmal ein bisschen präzisieren? Wo genau sind diese neurechten Strömungen bzw. die Partei AfD bei AWE Europa organisiert? Wie genau stellt sich das dar?
Also es ist zum Beispiel eingeladen Tim Schramm. Das ist ein rechtsextremer AfD-Stadtrat aus Wuppertal, der ganz klar Verbindungen in die neonazistische Szene und auch zu Veteranen des Ukraine-Kriegs hat. Ja. Also da gab es ja auch ein Parteiausschlussverfahren, glaube ich, oder es wurde überlegt zumindest. Ja, eine schwierige Sache. David Engels schon erwähnt, ja, der in neurechten Thinktanks publiziert hat, eben in der Sezession. Da weiß man, was man erwarten kann. Ja, das sind die Verbindungen ganz klar. Auch Nikolaus Muchic, das ist so ein neurechter FPÖ-Politiker aus Wien. Auch er war freiwillig im Ukraine-Krieg als Blogger oder Beobachter, wie auch immer. Auch der hat Verbindungen zur Neonazi-Szene und man kann davon ausgehen, dass er auch Verbindungen zur identitären Bewegung hat, ja.
Jetzt ist ja die neue Rechte global vernetzt und du hast auch schon angerissen, dass mit AWE Europa so ein bisschen international agiert wird. Wie verortet ihr AWE Europa innerhalb der extrem rechten Bewegung insgesamt genau und wie macht ihr das fest?
Ja, das ist noch ein bisschen schwierig, die so ganz genau zu verorten, ja, weil sie eben noch so neu sind, weil sie eben noch in der Gründung oder in der Geburt sind, ja, also sie liegen quasi, das Ganze liegt quasi noch in den Wehen. Aber wenn wir uns so ein bisschen mal anschauen, was da so passiert, ja, dann hat es schon einen sehr neurechten Touch, ja. diese Abschottung ist ein ganz zentrales Thema. Migrationspolitik ist ein zentrales Thema. Es geht um europäische Souveränität, also so ein Europa der Vaterländer. Das kennen wir auch aus rechten Kontexten. Das ist alles so noch ein bisschen schwammig, aber wir sehen da schon eine Entwicklung, ja. Und wenn ich dann natürlich die Abendabschlussveranstaltung am Samstag sehe, Wanderung, Lagerfeuer und Musik, da weiß ich schon auch, was da geboten ist, oder man kann sich zumindest denken, ja.
Mhm. Ja, bleiben wir da dran, bevor wir auf die Örtlichkeit blicken. Was genau ist denn für eine Veranstaltung geplant? Also ihr spricht von einem Netzwerktreffen, aber jetzt hast du auch noch andere Details aus dem Programm erwähnt. Ja, was wisst ihr?
Also das Programm steht öffentlich auf der Seite von AWO Europa. Es wird eine Rede zum Stand der Bewegung geben, eine Eröffnungsansprache vom Vorstand, eine Laudatio von David Engels. Dann wird es einen Workshop zum Euroföderalismus geben, ein Panel zur Verteidigung, Diskussionen über die Ukraine, Fragerunde. Das ist so das, was so offensichtlich ist, was sie machen. Also so arg viel mehr ins Detail gehen sie natürlich auch nicht, was genau dann geplant ist. Es gibt zwar einen straffen Zeitplan, aber mit wenig Inhalt der einzelnen Panels oder der einzelnen Diskussionen, was da letztendlich dann besprochen wird.
Du hast es schon erwähnt, die Veranstaltung soll in der Jugendherberge Schloss Ortenberg stattfinden. Was kannst du über die Örtlichkeit sagen? Warum findet die Veranstaltung vielleicht genau dort statt? Und wie bewertet ihr als Aufstehen gegen Rassismus Offenburg, dass eine Gruppe wie AWO Europa dort höchstwahrscheinlich dieses Netzwerktreffen abhalten wird?
Also zum einen soll dieses Projekt auf einer Burg stattfinden, wo wir ja schon mal eine Parallele zu dieser Festung haben. Das wird auch irgendwo ausdrücklich erwähnt, dass das für ein starkes, diese Burg für ein starkes Europa stehen soll, dieses Schloss. Das ist eine ganz nette Jugendherberge, ist so höher gelegen wie jedes Schloss, ne? Die haben das schon auch so als symbolischen Startpunkt gewählt. Ja, man sieht auch sehr martialische Videos dazu, Drohnenflüge über das Schloss. Eigentlich ist eine Jugendherberge, ist auch Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband. Dort sieht man kein Problem, dass da ein neurechter Think Tank aufschlägt. Die haben diese Jugendherberge gemietet. Die Feuerwehr, die da jedes Jahr am 1. Mai ihr Wandertreff macht, hat sich zurückgezogen und den Schlossplatz freigegeben quasi, weil sie politisch neutral sein möchte und weder zur einen noch zur anderen Seite gehören möchte, was natürlich auch schon wieder so eine Raumnahme ist. Ja, also wenn man ihnen den Raum einfach so freiwillig überlässt, finde ich das grundsätzlich immer schwierig. Das ist so das, was man so über die Örtlichkeit sagen kann. Wie gesagt, besonders schwierig finde ich, dass die Feuerwehr sich da zurückzieht und ihren 1. Mai Wandertreff nicht dort macht, sondern ihren wo unten im Dorf, beim Feuerwehrhaus oder irgendwo auf dem Rathausplatz.
Du hast sowas gesagt wie, die Jugendherberge an sich hätte kein Problem mit der Veranstaltung. Habt ihr diese kontaktiert und wisst ihr über den Kenntnisstand der Örtlichkeit über die Veranstaltung?
Also wir haben natürlich im Vorfeld, wie immer, wenn wir eine Recherche machen, dann machen wir die Recherche fertig, wir machen ein Papier dazu. Wir verschicken das dann als Pressemitteilung. Wir informieren aber auch die örtlichen Akteure, sage ich mal. Also das Jugendherbergswerk ist informiert worden. Die hatten auch gleich eine Stellungnahme geschickt dazu, in der sie sagen, sie sehen da jetzt erstmal kein Problem. Dieses AWO Europa sei nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, Mitglied im Deutschen Jugendherbergsverband und hätte somit ein Recht darauf, diese Jugendherberge anzumieten. Wir haben auch die Bürgermeisterin informiert, wir haben die Parteien vor Ort informiert, auch die Vereine. Wir haben auch die Feuerwehr vorab informiert, auch mit einem ausführlichen Paper dazu. Also ich glaube, in Ortenberg, wo das stattfindet, wissen jetzt alle relevanten Akteure Bescheid, was da passiert. Und die Reaktion der Feuerwehr zeigt ja, dass da offensichtlich auch jemand gelesen hat, was wir geschrieben haben.
Was für Reaktionen konntet ihr außerhalb der Feuerwehr vernehmen?
Relativ wenig. Die Leute haben zum Teil gar nicht reagiert. Also die Bürgermeisterin zum Beispiel hat gar nicht reagiert. Der Jugendherbergsverband mit einer Stellungnahme, wo sie eben schreiben, dass sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet sind, Mitglied sind im Jugendherbergsverband und dass sie da eben kein Problem sehen. Die Parteien sind natürlich ein Stück weit alarmiert. Auch einzelne Europaabgeordnete, die wir angeschrieben haben, sind alarmiert, sehen das auch so. Aber arg viel mehr kommt erstmal nicht. Man muss natürlich dazu sagen, es ist 1. Mai, ne? Da sind viele Veranstaltungen, da ist viel los. Da könnte man jetzt diesem Aare Europa unterstellen, dass sie das schon auch sehr geschickt gewählt haben, diesen Zeitpunkt für ihre Vollversammlung, könnte man ihnen unterstellen.
Ja, du hast gesagt, 1. Mai ist schwierig, aber trotzdem vielleicht die Frage, ihr seid ja mit Aufstehen gegen Rassismus Teil der engagierten Zivilgesellschaft. Sind Proteste gegen diese extrem rechte Veranstaltung geplant oder wisst ihr etwas?
Also wir haben keinen Protest geplant. Wir versuchen ja immer mit unserer Recherche Akteure vor Ort auch zu animieren, selbst tätig zu werden. Es kann natürlich sein, dass da was passiert, dass da ein Protest noch angemeldet wird oder nicht. Wir wissen nicht wirklich viel drüber. Wir werden natürlich auch immer angefragt, aber wie gesagt, wir sind eigentlich mehr jetzt in dem Modus, dass wir sagen, es wäre wichtig, dass die Zivilgesellschaft vor Ort jetzt aufsteht und klare Kante zeigt und auch proeuropäisch agiert. Also gerade dieser Feuerwehrhof wäre eine wunderbare Möglichkeit gewesen, dort ein Zeichen zu setzen für ein starkes Europa und für ein Europa ohne diese Festung und ohne all dieses ganze martialische Getue, das aber Europa da hochbringt auf dieses Schloss, ja.
Nein, Corona war noch nicht genug. Rang seines Arbeitszeitbetrug. Ich steck so gern Kollegen an, damit ich noch mehr leisten kann. Leisten das Gehalt. Keine Rente wert, nicht alt. Die Kita ist die Bundeswehr. Wo kommen nur die Kriege her? Ich habe Husten, Schnupfen, Brechdurchfall ab heute im Büro. Corona, Influenza, das macht doch alle froh. Arbeit macht geil und krank sein ist gesund. Ich arbeite 12 Stunden, meine Kinder gehen zum Bund. Keine Hand und auch kein Fuß. Mein Gehirn, das wird zum Muss. Mit Arbeit mache ich Deutschland reich, damit das Geld bei mir nicht bleibt. Leisten das Gehalt. Keine Rente wird nicht alt. Die Kita ist die Bundeswehr. Wo kommen nur die Kriege her? Ich habe Husten, Schnupfen, Brechdurchfall ab heute im Büro. Corona, Influenza, das macht doch alle froh. Arbeit macht geil und krank sein ist gesund. Ich arbeite 12 Stunden, meine Kinder gehen zum Bund. Ich kotze, kacke, breche ein. So schön kann Arbeit sein. Mein Leben produktiv verbracht. Mensch, war ich alt mit meinen 8. Leisten das Gehalt. Keine Rente wird nicht alt. Die Kita ist die Bundeswehr. Wo kommen nur die Kriege her? Ich habe Husten, Schnupfen, Brechdurchfall ab heute im Büro. Corona, Influenza, das macht doch alle froh. Arbeit macht frei und krank sein ist gesund. Ich arbeite 12 Stunden, meine Kinder gehen zum Bund. Ich arbeite 12 Stunden, meine Kinder gehen zum Bund. Ich arbeite 12 Stunden und geh daran zugrund.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat am 23. April ein Rechtsgutachten und einen konkreten Gesetzesvorschlag für eine verpflichtende Sozialwohnungsquote in Berlin vorgestellt. Ziel sei, schnell und wirksam mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben mit der Juristin Mareile Dedekind von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen.
Wie sollte diese verpflichtende Sozialwohnungsquote in Berlin ausgestaltet sein?
Also die verpflichtende Sozialwohnungsquote ist eine Quote, die große Wohnungsunternehmen erfüllen müssen. Also abhängig von der Anzahl der Wohnungen, die sie besitzen, müssen sie einen Prozentsatz, bei uns sind das 10-30% ihrer Wohnungen, als Sozialwohnung vermieten. Das ist die Idee der Sozialwohnungsquote insgesamt. Und wie man das dann einzeln ausgestaltet, also wie hoch die Quoten sind, wie hoch die Mieten sind, das ist dann nochmal eine Detailfrage innerhalb des Gesetzes.
Hier bei uns in Freiburg muss beim Neubau eine Quote von 50% Sozialwohnung eingehalten werden, auch wenn es immer wieder Ausnahmen gibt. Aber die Regelung in Berlin, die ihr jetzt vorgeschlagen habt, die bezieht sich nun auf den Bestand, oder?
Genau, richtig. Das ist sozusagen das Innovative an diesem Instrument. Denn, wie wir alle wissen, der Neubau liegt brach, ist einfach schlicht zu teuer. Und dadurch gibt es einfach auch perspektivisch nicht mehr bezahlbaren Wohnraum, obwohl wir eben mittendrin in einer Wohnraumversorgungskrise sind. Also viele Menschen haben nicht mal mehr Zugang zu Wohnraum, sind wohnungs- und obdachlos. Und insofern bedarf es eines Instruments, das eben nicht abhängig ist vom Neubau, sondern Sozialwohnungen im Bestand schafft, also in Wohnungen, die schon bestehen und auch schon bewohnt sind. Und hier setzt die Sozialwohnungsquote eben an. Sie schaut darauf, wie viele Wohnungen hat ein Wohnungsunternehmen oder auch größere WohnungseigentümerInnen. Also wir gehen davon aus, dass die Sozialwohnungsquote ab einem Bestand von 50 Wohnungen greift, also gerade nicht KleinstvermieterInnen umfasst, die das für ihre Altersvorsorge machen und die dann eben einen Teil dieser Wohnungen in ein Sozialmietverhältnis überführen müssen.
Es sollen auch vulnerable Gruppen besonders berücksichtigt werden. Wie das?
Genau, also konkret geht die Sozialwohnungsquote, so wie wir sie uns konzeptionell ausgearbeitet haben, davon aus, dass jede zweite Wohnung als Sozialwohnung vermietet werden muss, bis die Quote erreicht ist. Und von diesem Quotenbestand, also das ist abhängig davon, wie groß der Wohnungsbestand ist, also für einen Bestand von 50 Wohnungen sind zum Beispiel 10% der Wohnungen als Sozialwohnung zu vermieten. Und bei einem Bestand von 1000 oder mehr Wohnungen sind es dann schon 30% der Wohnungen. Und hiervon ist dann, also das ist jetzt sozusagen die allgemeine Sozialwohnungsquote, und hiervon ist dann ein bestimmter Anteil, nämlich 20%, als besondere Sozialwohnungsquote ausgestaltet. Das heißt, dass davon Menschen umfasst sind, die faktisch oft gar keinen Zugang mehr haben zu Wohnraum, also insbesondere Obdach- und wohnungslose Menschen, die ja seit Jahren auf der Straße oder in Unterkünften leben und einfach gar keine Chance mehr haben, Wohnraum überhaupt zu erlangen, unabhängig davon, wie viel überhaupt kostet. Oder Menschen, die in besonderen Notlagen sind, also von Gewalt betroffene Menschen, die dringend aus ihren Wohnungen raus müssen, oder Menschen, die in gravierend überbelegten Wohnungen leben.
Also Menschen, die auf so etwas sind wie einer Wohnungsnotfallliste der jeweiligen Stadt.
Genau, richtig. Und das wird dann auch über die sozialen Wohnhilfen organisiert werden. Also es gibt natürlich viele Zuständigkeitsfragen auch, die da mit verbunden sind mit der Einführung dieser Sozialwohnungsquote. Für Berlin haben wir die Errichtung eines Landesamts für Wohnungswesen vorgesehen. Und die besondere Sozialwohnungsquote, also die Vermittlung von Menschen mit diesem besonderen Wohnbedarf, die findet dann über die sozialen Wohnhilfen statt.
Jetzt gibt es doch für Menschen mit eher niedrigen Einkommen das Wohngeld als Unterstützung, um sich die Miete leisten zu können. Reicht das nicht?
Das reicht tatsächlich nicht. Also zunächst mal ist das Wohngeld als Subjektförderung, wie es so heißt, unzureichend, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Im Ergebnis ist es im Grunde eine Querfinanzierung von hohen Mieten. Es gibt hohe Mieten und der Staat zahlt das auf Kosten der Allgemeinheit, damit Menschen dort wohnen können. Und es schafft ja auch nur die Finanzierbarkeit des Wohnraums. Und davon zu trennen ist die Frage des Zugangs zu Wohnraum. Also es gibt eben viele Menschen, die überhaupt gar nicht erst in Wohnraum gelangen. Und diesen Zugang zu Wohnraum wollen wir durch die Sozialwohnungsquote eben erleichtern.
Eine Sozialwohnungsquote im Bestand durchzusetzen, ist ja durchaus ein gravierender Eingriff in das Eigentumsrecht. Ist das denn rechtlich tatsächlich möglich?
Genau, also im Vergleich zum jetzigen System der Sozialwohnungen, die ja auf Förderung beruhen, also der Staat fördert und im Gegenzug schafft das Wohnungsunternehmen beim Neubau Sozialwohnungen, ist es jetzt ein Eingriff in das Eigentumsrecht, weil die Wohnungsunternehmen ohne Gegenleistung dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Teil als Sozialwohnung zu vermieten. Diesen Eingriff muss man verfassungsrechtlich rechtfertigen. Man muss bei der Ausgestaltung der Quoten, bei der Höhe der Miete eben besonders berücksichtigen, dass das Eigentumsrecht nicht ausgehöhlt werden darf. Diese Grenzen sind aber gar nicht so eng. Also das Eigentum darf nicht praktisch nutzlos werden, also auf Dauer zu Verlusten führen. Und das regelt die Sozialwohnungsquote. Also wir haben eine maßvolle Staffelung von Quoten, abhängig von der Größe des Wohnungsbestandes. Wir haben eine maßvolle Staffelung der Mieten, also die orientiert sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete mit gewissen Abschlägen von 10 bis maximal 30%. Also das ist ein Modell, das fair ist. Also die Sozialwohnungsquote ist fair, weil sie eben die Wohnungsunternehmen in die Pflicht nimmt, auch ihren Teil zur Wohnraumversorgung beizutragen, weil es eben ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass so viele Menschen nicht im Wohnraum sind und weil es eine existenzielle Grundvoraussetzung ist für ein menschenwürdiges Leben und für gesellschaftliche Teilhabe.
Ihr schreibt auch, der Reformvorschlag könne den Berliner Haushalt spürbar entlasten. Wie das?
Genau, das liegt eben daran, dass dann die Wohngeldkosten einfach immens sinken. Wir haben ja einfach einen großen Anteil an Menschen, der tatsächlich WBS, also wohnberechtigt ist, mit einem Wohnberechtigungsschein ausgestattet sind. In Berlin hätten über die Hälfte der Haushalte einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und damit dann eben auch auf eine Wohnung, die mit Wohngeld finanziert würde. Und wenn eben die Mieten so hoch sind, weil sie nicht gedeckelt sind, dann muss der Staat das querfinanzieren durch das Wohngeld. Wenn aber Sozialwohnungen zur Verfügung stehen und die Mieten schon gesetzlich geregelt geringer sind, dann muss eben der Staat auch weniger Kosten aufbringen, um Wohngeld zu finanzieren.
Wie verallgemeinerbar ist der Vorschlag für eine verpflichtende Sozialwohnungsquote? Ihr habt den jetzt in Berlin gemacht. Wäre eine solche Quote auch in anderen Städten, anderen Bundesländern möglich?
Ja, also die Sozialwohnungsquote wäre auch in anderen Bundesländern möglich. Hier muss man dann so ein bisschen gucken, je nach Flächenland oder Berlin, Hamburg, Bremen können einfach das im Rahmen eines Landesgesetzes erlassen und können sich sozusagen darauf stützen, dass die Wohnungsnotlage in der Großstadt besteht, also im ganzen Bundesland, wenn es so ist, aber davon ist ja derzeit auszugehen. In Flächenländern müsste man das dann eben räumlich begrenzen, weil die Wohnungsnotlage eben oft dann auch nur in den Ballungsgebieten vorliegt und natürlich auch nur dann gerechtfertigt ist, wenn es tatsächlich einen akuten Wohnraummangel gibt.
Also überall dort, wo man davon spricht, dass es einen angespannten Wohnungsmarkt gibt.
Genau, also die wir sprechen eher von Wohnungsnotlage, weil mit dem Begriff des angespannten Wohnungsmarktes ja eben die Mietpreisbremse verbunden ist nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Und da gibt es verschiedene Fallstricke und Kriterien, die so ein bisschen unscharf sind. Außerdem ist die Sozialwohnungsquote, ja, darüber haben wir schon gesprochen, ja auch ein Grundrechtseingriff, der etwas weitgehender ist. Und insofern sind die Anforderungen daran, dass eben eine Wohnungsnotlage vorliegen muss, auch schon höher, aber eben auch in den Ballungsgebieten, in Großstädten offensichtlich gegeben.
Abschließend, welche Chancen seht ihr dafür, dass Berlin wirklich eine verpflichtende Sozialwohnungsquote im Bestand beschließt?
Wir sehen die Chancen gar nicht so schlecht. Wir haben hier einen enormen Auftrieb erlebt jetzt in den vergangenen Monaten. Es gibt einen Gesetzentwurf der Linken, es gibt einen Gesetzentwurf der Grünen. Auch die SPD sieht das mittlerweile positiv und unterstützt das Vorhaben. Also es ist jetzt sind jetzt Neuwahlen im September und wir können uns gut vorstellen, dass die parlamentarischen Verhältnisse dann so sind, dass eine Sozialwohnungsquote eingeführt wird.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat am Donnerstag ein Rechtsgutachten und einen konkreten Gesetzesvorschlag für eine verpflichtende Sozialwohnungsquote in Berlin vorgestellt. Ziel sei, schnell und wirksam mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir haben darüber mit Marei Dedekind von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen.
Here at night, I'm gonna ride what hotel. Send me up and I can't get down. I'm wearing big grass to town. I'll rip myself off. I'll rip myself off. Imagining from the block.
Von der kommenden neuen Landesregierung in Baden-Württemberg fordert die Badenova die Behinderung von Wärmepumpen.
Die Badenova fordert von der neuen Landesregierung die Behinderung von Wärmepumpen. Die Überschrift des größten Gasdealers in Baden-Württemberg, der Badenova mit Sitz in Freiburg, zur Wärmewende lautet, so das Zitat jetzt, Wärmewende als Königsdisziplin, Anreize richtig setzen. Was gemeint ist, wird in 2 der 12 Punkte des Forderungskatalogs vom 12. März 26 deutlich. Neben der Förderung der seismischen Erforschung des Oberrheingrabens bis in 3,5 bis 4,5 Kilometer Tiefe, vor allem, und jetzt wiederum Zitat, zum einen fordert Badenova den Ausbau der Wärmenetze nicht zu torpedieren. Wenn der Staat Wärmenetze will, dann darf er diesen Gebieten nicht auch noch Wärmepumpen fördern. Er riskiert damit im hohen Maße die Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen. Umgekehrt wird erkennbar ein Schuh daraus, denn unverhohlen wird die Behinderung der eigenen Elektrifizierungsstrategie verlangt, die bei einem Anschluss- und Benutzungszwang an die Fernwärme, wie in Freiburg zum Beispiel geschehen, im Vauban, im Rieselfeld, im Gutleutmotten oder jetzt demnächst neu in Dietenbach und Klein-Escholt. Dies verteuert zwar die Wärmekosten, erst recht, wenn sie zu 3/4 auf Erdgas aufgebaut werden, aber dann wird irgendwann mal wohl die Forderung nach Abschaffung der CO2-Bepreisung kommen. Wie soll die Zukunft nach Badenova aussehen? Wieder Zitat. Hier kommt es der Badenova beispielsweise darauf an, dass der Staat endlich eine Antwort auf die Frage der Finanzierung für das H2-Verteilnetz findet. Der Wasserstoffhochlauf hört nicht an den großen Trassen des Kernnetzes auf. Unternehmen in der Region benötigen eine Option zur Dekarbonisierung. Die zukünftige Landesregierung muss mehr Tempo auf Bundesebene einfordern und sich im Interesse des Landes selbst einbringen. Zitat Ende. Also wohl noch mehr Kohle aus den klammen Staatskassen? Dabei gibt es schon Abschreibeerleichterung auf ihre Gasleitung, die der Bund gesetzlich normiert hat. Oder die Reduktion der Gewinnausschüttung an Kommunen, die die Badenova ihren Aktionären abgetrotzt hat. Und dies soll nicht zur Eigenkapitalbildung dienen? Was aber fällt der Badenova ein? Die eigene Elektrifizierungsstrategie, an der sie angeblich festhält, in Freiburg sollen 5 neue Umspannwerke allein gebaut werden, umzusetzen. Wieder Zitat des Forderungskatalogs der Badenova. Der Ausbau der Erneuerbaren ist wichtig, doch ohne ausreichende Netzkapazität bleibt sein Potenzial ungenutzt. Beide Bereiche müssen synchron geplant und beschleunigt werden. Zitat Ende. Ja, aber hallo, was macht ihr eigentlich Badenova, Chefs, Wind- und Sonnenstrom in das Netz der BN-Netze GmbH einzuspeisen? Wo ist eure Priorität auf diese Umspannwerke? Deshalb haben wir auch nochmal bei der Badenova nachgefragt. Schauen wir mal, ob sie unsere Fragen wieder einmal nicht beantworten wird. Es sei denn, so ihre Bedingung, wir lassen uns bei ihnen auf die Linie einer guten Zusammenarbeit einschwören. Ein Kommentar von Michael.
Am 29. April wird im E-Werk zum zweiten Mal der Walter-Mossmann-Preis verliehen, diesmal an Anastasia Kosodi. Die Kollegin Viktoria Balon sprach mit dem Vorstand der Mossmann-Gesellschaft, die die Dankwart über Walter und die Preisträgerin. Die ukrainische Dramatikerin wird am Mittwochabend anwesend sein. Die Preisverleihung beginnt um 19.30 Uhr, wie gesagt, im E-Werk in Freiburg.
Walter hat als Liedermacher, Aktivist, Journalist und einer der Gründer von Radio Dreikland so viel gemacht, dass es schwer ist, ihn in wenigen Sätzen zu beschreiben. Wer ist Walter Mossmann für diejenigen, die ihn nicht kennen?
Obwohl er schwer zu beschreiben ist, soll ich ihn jetzt in einer Minute beschreiben. Das ist natürlich schwierig. Walter war ein Aktivist, und ein Mensch, der schon sehr früh aus der 68er-Bewegung heraus sich sehr kritisch mit der Gesellschaft und mit den beschäftigt hat und sich immer auf die Seite von Menschen geschlagen, die den Unrecht in den Augen dieser Gesellschaft unterlaufen ist. Zum Beispiel das Atomkraftwerk, das geplante Atomkraftwerk in Wiel. Da hat er dann sich eingemischt und war so etwas wie ein Brückenbauer zwischen der Landbevölkerung, die Angst hatten um ihre Reben durch den Nasskühler am Oberrhein, und den Studenten der damaligen Universität, die Radioaktivität dieses geplanten Atommeilers erkannt haben. Also er war ein Brückenbauer, indem er eine Sprache geführt hat, die die einen, die Landbevölkerung und Bauern, Winzer, Handwerker mit denen verbunden hat, die an dem akademischen Bereich arbeiten und forschen, und so auch die Radioaktivität in erst wieder in eine, ja, wie soll ich sagen, in das Augenmerk einer Gesellschaft und ihre Gefährlichkeit signalisiert hat. Wir wissen ja alle, das Atomkraftwerk ist nicht gebaut worden. Und das liegt unter anderem an Walter, der es tatsächlich liebte, im Verborgenen stellvertretend für eine gegen die Mehrheitsgesellschaft widersetzende Bürgerprotestbewegung versuchte einzuwirken im antipopulistischen Sinne, also nicht in diesem Neudeutschen, indem er dem, ich sag's mal auf Badisch, dem Volk aufs Maul geschaut hat und ihnen eine wirkungsvolle Sprache gegeben. Also später dann die Friedensbewegung, später dann Mitbegründer oder auch Steuermann im Hintergrund für vielerlei AKW-Bewegungen und Friedensbewegungen in Deutschland und indirekt natürlich auch der geistige Vater der Grünen heute.
Sie waren Freunde, und wie war er als Mensch und welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
Ja, wir waren sehr lange befreundet, und eigentlich Zugang zu ihm habe ich über die Chronik von Wiel gefunden, in dem ich in sehr jungen Jahren, 1983, mit ihm zusammen das Wespennest aus Kompilationsmaterial über 12 Jahre Widerstand erzählt habe. Damit sind wir uns sehr nahe gekommen. Wir sind dann danach, nach diesem Film, haben wir einen Film in Honduras gemacht über ein Flüchtlingslager der salvadorianischen Flüchtlinge, die damals im Guerillakrieg mit der Regierung standen. Und der Film heißt Exilio, später dann in Vivili und noch später dann in Lemberg, wo ich mit ihm hingefahren bin in sehr frühen Jahren, um ein Städteporträt zu machen, nach einem Godard-Titel benannt wurde, Lemberg, geöffnete Stadt, wo er schon sehr weitsichtig gesehen hat, was auf dieses Land zukommt, wir waren einfach auch freundschaftlich sehr nahe. Wir tauschten uns immer groß aus. Wenn man in Lateinamerika im Dschungel ist oder in Vivoli auf dem Bergdorf ohne Wasser und Strom, das sind Sachen, die verbinden. Und ja, was er für mich bedeutet, ist sicherlich, dass er ein Vorbild war für mich. Also ein Vorbild für mein politisches Verständnis, sich einzusetzen für Menschen, die nicht im Mainstream zu Hause sind, Menschen, die für ihre Sache kämpfen, die nicht im Scheinwerferlicht stehen und versuchen, eine Sprache zu finden, die sie auch verstehen.
Das erklärt eigentlich Ihre Motivation, die Walter Mossmann-Gesellschaft zu gründen. Und was sind eigentlich die Aufgaben der Gesellschaft?
Ja, die Aufgaben der Gesellschaft sind genau diese. Es geht im Grunde genommen darum, dank eines Kuratoriums, dass jedes Mal alle 2 Jahre wird der Preis vergeben, Personen, Menschen suchen, nominieren und in einem demokratischen Prozess ausfiltern, die kontinuierlich versuchen, das Unrecht zurechtzumachen. Das ist oft mühselig und oft nicht der Aufmerksamkeit der öffentlichen Medien wert. Und trotzdem wird sie gemacht und ist wichtig, weil ohne diese eine Demokratie nicht funktionieren könnte.
Und eine Frage zu dem Preis. Der Walter hat sicher kein großes Vermögen hinterlassen. Woher kommt das Geld?
Also die Gesellschaft finanziert sich bis heute ausschließlich aus Spenden und auch ein mühseliges Geschäft. Diesen Preis, auch diese Gala und auch die alltägliche Arbeit, die hinter so einer Gesellschaft stecken, zu finanzieren. Noch haben wir die Hoffnung nicht ausgegeben, in absehbarer Zeit auch mit der Stadt Freiburg einen Grundsockel unserer gemeinnützigen Arbeit hinzubekommen. Im Moment besteht unsere Arbeit auf der Basis von Spenden.
Wer hat den ersten Preis 2024 bekommen und wie wurde es überhaupt entschieden?
Zuki und Zumbarane sind 2 Frauen gewesen, die damals, die eine aus Thüringen, die andere aus Berlin, die sich gegen den Rechtstrend zur Wehr setzen. Schriftstellerisch Zumbarane mit großem Werf und Suki hat seine Liedermacherin und wie Sie sehen, ist da schon eigentlich so ein Grundkriterium vorhanden, an dem wir uns orientieren, nämlich das Wort und die Sprache in jeglicher Form, ob es das Lied ist, ein Roman, eine Bekanntmachung, ein Essay etc. Also wenn mit diesen Mitteln, um es einfach auch einzugrenzen, diese vielfältigen Bestrebungen von Menschen, sich kundzutun, für ihre Rechte einzutreten, auch wenn sie nicht der Mehrheitsgesellschaft zu Pass kommen. Das Kuratorium wird immer neu zusammengestellt, die Nominierungen machen, die finden, die aus ihren Reihen vorgeschlagen werden. Und aus diesen Nominierungen wird dann in einem 2-tägigen Prozess von diesem Kuratorium dann ein Preisträger ausgefiltert.
2026 geht der Preis an die ukrainische Dramatikerin Anastasia Kozady. Was ist die Begründung der Jury?
Das werden Sie, wenn Sie zur Preisverleihung am 29. kommen, ausführlich zu hören bekommen.
Hat es überhaupt, spielt auch Walters Verbindung mit der Ukraine dabei eine Rolle?
Nein, das war dem Gremium in dem Kontext gar nicht bekannt. Mhm. Es geht um die Arbeit, die Anastasia Kozody mit ihren Dramas und mit ihrer lyrischen Sprache, indem sie eben auch gegen diesen Krieg anschreibt. Die Veranstaltung wird im E-Werk statt, wird eine befreundete Dramatikerin die Laudatio auf Anastasia Kozody halten, die Sascha Salzmann. Und Bernadette Lahengst wird zwei Lieder von Walter Mossmann neu interpretieren. Roland Meder, der neue Bürgermeister, wird ein Grußwort sprechen. Und zwei Schauspielerinnen, Anna Stieblich und Jana Horstmann, werden Texte von Anastasia lesen.
Gut, dann vielen Dank für das Gespräch und wir werden ganz sicher Sie auch dort sehen.
Ja, davon können Sie ausgehen.
Zum Walter Mossmann Preis 2026 war dieser Beitrag. Der Preis wird diesen Mittwoch, den 29. April um 19.30 Uhr im E-Werk feierlich verliehen an Anastasia Kosodi. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 27. April 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Ba, ba, ba.